Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Und wir beleuchten heute einen Zustand, der für viele womöglich gerade sehr spürbar ist. Rasender Stillstand lautet die Überschrift dieser Echtzeitausgabe. Frei nach Paul Virilio, der stark zusammengefasst den Menschen im Zeitalter lichtgeschwinder Medien eine zunehmende Verlangsamung attestiert hat. Und dieses unbefriedigende Gefühl von nicht mehr so schnell können, wie man eigentlich will, das schauen wir uns heute an, auch jenseits von Virilio aus unterschiedlichen Perspektiven, unter anderem aus der Luft, auf High Heels und im eigenen Körper. Und für Menschen mit ganz wenig Zeit hier das Ganze schon mal im Schnelldurchlauf.
Stillstand bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch, dass eine bestimmte Variable kein Wachstum erfährt. Rasant ist etwas durch Staunen erregende, hohe Geschwindigkeit gekennzeichnetes.
Wenn Sie jetzt einen Flug von Deutschland nach Mallorca für 300 Euro bei irgendeiner Airline buchen, mit einem Privatflugzeug mit Sicherheit ungefähr 10.000 Euro.
It's sexy. I like high heels.
Könige haben sich gerne Absätze angezogen, um darin größer und imposanter zu wirken.
Hauptinteresse in der Forschung von Clemens Kirschbaum ist die Untersuchung von Stress und seinen Auswirkungen auf die physiologischen und psychologischen Funktionen des Körpers.
Rasender Stillstand lautet die Überschrift dieser Echtzeit, und obwohl wir längst im Zeitalter des digitalen Rasens angekommen sind, der uns mitunter ja stillstehen lässt, nehmen wir uns an dieser Stelle nochmal die Zeit, einen Schritt zurückzugehen zum letzten wirklich schnellen Fortbewegungsmittel, bei dem wir noch mithalten konnten, weil wir immerhin mit an Bord waren. Die Rede ist von Flugzeugen. Und ja, was sind wir geflogen in den letzten Jahren? Für 19,90 Euro nach Mallorca schnell ein Wochenende dazwischen schieben. Fliegen war ja vor Corona-Zeiten oft billiger als Zugfahren. Aber Fliegen nahm eben nicht nur im Billigsegment zu. Zum letzten Weltwirtschaftsgipfel in Davos zum Beispiel waren angeblich mehr als 1.500 Privatjets unterwegs. Und heute, in Corona-Zeiten, greifen offenbar noch mehr Menschen auf die Dienste privater Flieger zurück. Meine Kollegin Susanne Lurweg hat sich das angeschaut. Was sind denn das für Menschen, die sich einen Privatjet leisten?
Tja, tatsächlich ist es natürlich so, niemand, der Privatjets vermietet, bei dem man so anruft und sich erkundigt, der möchte gerne drüber sprechen. Da ist also wirklich Diskretion, wird da ganz groß geschrieben. Und bei den Recherchen, da bin ich auch bei ziemlich vielen Promis, von denen man weiß, dass sie wohl mal privat fliegen, auf Granit gestoßen. Auch einige DJs, die privat fliegen, halten sich da eher bedeckt. Die Deutschrapper, die sich so in jedem zweiten Video in einem Privatflieger zeigen, ja, die wollten auch nicht mit mir reden. Vielleicht ist es dann doch vielen ein bisschen peinlich, zu protzig, man weiß es nicht. In Amerika, da ist das ja ein bisschen anders. Da haben viele Promis gleich einen eigenen Jet, die chartern gar nicht. Und ja, die Mächtigen der Welt, die landen eben in Davos und fliegen auch sonst gerne im Privatjet. Aber ansonsten ist wirklich alles möglich, wenn man einen Privatjet chartert. Also Jens Dreier, der seit über 20 Jahren das macht, der hat eine Firma, heißt Aviation Broker. Und der sagt, also dem Luxus, dem sind da keine Grenzen gesetzt, vom Doppelbett über den Divan.
Wir haben beispielsweise, hatten besser gesagt, eine Kundin, die ein Flugzeug gemietet hat, nur um Windeln für ihr Baby aus der Schweiz nach Moskau einfliegen zu lassen.
Ja, alles kann man durch die Gegend fliegen lassen, aber in der Regel, sagt Jens Dreier, es fliegen vor allem Geschäftsleute, aber eben auch prominente Künstler, Sportler, und besorgen kann man ein Privatjet ganz schnell, nicht nur innerhalb eines Tages, sondern manchmal innerhalb von Stunden.
Aber was heißt denn das jetzt genau, mit so einem Privatjet zu fliegen? Also wie sieht so eine Reise dann aus? Ist das eine reine Luxusangelegenheit oder spielen da noch andere Gründe mit rein, privat zu fliegen? Ein paar hast du ja schon genannt.
Ja, und im Moment sicherlich der Grund, Corona-mäßig, man weiß einfach, mit wem man da im Flieger sitzt, und viele wollen einfach schon direkt von Anfang an mit der Familie ihre Ruhe haben. Die meisten machen es aber wohl auch wegen der Zeitersparnis. Man muss in der Regel erst 20 Minuten vor Abflug da sein. Es gibt so eine Art Extra-Abfertigung. Man wird dann schön von dem Kapitän in Empfang genommen. Und alles ist irreflexibel und deshalb sollten die Crews von Privatjets auch sehr belastbar sein, sagt Jens Dreier, und nicht nur das.
Oft werden stundenlange Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen, damit die Kunden wiederkommen. Nicht alle Kunden sind angenehm. Alles, was man sich da so vorstellen kann.
Ist das denn so teuer, wie das klingt, in so einem Privatjet zu fliegen bzw. einen zu chartern?
Ja, das ist leider wirklich tatsächlich sehr teuer. Da gibt es einfach gar nichts zu beschönigen. Man kann halt Maschinen jeder Größe buchen. Bei Jens Dreier, wie bei vielen anderen, nehme ich an, kann man sich das auf der Homepage ausrechnen lassen, was das so kostet. Und er hat so ein bisschen das Bild vom sehr dekadenten Kunden, der nur Luxus pur haben will, revidiert, weil er gesagt hat, die sind gar nicht immer so schlimm, in Anführungsstrichen.
Kunden, die, sagen wir mal, im landläufigen Sinne reich sind, sind meistens sehr unkompliziert. Also deren Luxus besteht vermutlich tatsächlich in der Zeitersparnis. Wir sehen oft, dass die weder ein besonderes Essen haben wollen, noch Getränke, noch sonst irgendeinen Luxus in Anspruch nehmen wollen, sondern einfach flexibel von A nach B kommen. Wenn Sie jetzt beispielsweise Preise vergleichen, einen Flug von Deutschland nach Mallorca und den könnten Sie für 300 Euro bei irgendeiner Airline buchen, dann ist der Preis eines Privatflugzeuges mit Sicherheit ungefähr bei 10.000 Euro.
Blicken wir mal auf das Interior. Wie sind die denn ausgestattet, diese Privatjets? Alles sehr groß und üppig. Das war ja eben schon aus deinen Beschreibungen rauszuhören. Aber gibt es auch so etwas wie ein spezielles Design?
Ja, mein Eindruck ist, es gibt so ein britisches Magazin, das sich ausschließlich damit beschäftigt, wenn man da so reinguckt. Also da ist einfach viel Gold, viel Glitzer, viel Leder, viel Mahagoni. Das ist alles wahnsinnig wuchtig. Und viele Maschinen, die sind einfach so groß, gerade wenn sie im Privatbesitz sind, dass man vermutlich vergisst, dass man überhaupt in einem Flugzeug sitzt. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Luxusjachten. Da gibt es ja auch schon ein paar sehr schlimme designtechnische Auswüchse. Geschmack und Geld, das geht ja nicht immer so zusammen. Ich habe aber mal auch noch telefoniert und gesprochen mit jemand, der sagt, Privatfliegen ist super, Privatjets ist zu teuer. Die richtig günstige Variante in Anführungsstrichen ist, wenn man mit einer Cessna fliegt. Die muss man dann aber selber fliegen können. Und das kann der Motion Artist Lars Meilius aus Berlin. Seine Maschine, die steht da auch in der Nähe auf so einem kleinen Flughafen. Seit 9 Jahren fliegt er und er ist einfach begeistert von dem Freiheitsgefühl. Die sehen sehr verschieden aus, hat er gesagt.
So eine Cessna sieht von innen ein bisschen aus wie ein VW-Käfer und der Privatjet dann wie irgendeine Stretch-Limo. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil man halt in der zweisitzigen Cessna, da ist nicht viel Platz, da sitzt man fast Schulter an Schulter, hat hinten ein bisschen großzügigeres Gepäckfach und das war's. Da sitzt man also tatsächlich im Grunde wie in einem kleinen Auto.
Ja, aber Lars Meilius, dem reicht seine Cessna, hat er gesagt, um am Wochenende damit an die Ostsee zu fliegen. Und angeblich, laut ihm, ist das nicht teurer und nicht klimaschädlicher, als würde man alleine im Auto sitzen.
Das wäre zu überprüfen. Künstler fliegen ja generell eine ganze Menge. Also diese analoge Präsenz bei Sammlern, Messen oder Eröffnungen, die ist ja quasi Teil ihres Geschäfts. Und der Künstlerbetrieb, der gilt ja schon seit langem irgendwie auch als Klimakiller. Zumindest war das vor Corona so. Es wird aber auch in Zukunft natürlich Biennalen geben und dann wird natürlich auch das Reisen wieder losgehen. Wie sieht das denn in der Szene aus? Setzen sich auch viele KünstlerInnen in Privatjets?
Ja, man hat auch keiner so richtig zugegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Ein paar Sammler garantiert auch. Nur im Moment, keiner kann irgendwo hinfliegen, beziehungsweise es lohnt sich nicht, weil es finden ja keine Events statt. Und immer mehr Künstler distanzieren sich ja auch davon und sagen, ich versuche meine Fliegerei zu minimieren. Beispielsweise Olafur Eliasson, Timo Segal, die wollen überhaupt nach Möglichkeit gar nicht mehr fliegen, verschicken ihre Sachen ja auch mit Zug und so weiter. Und der Schweizer Konzeptkünstler Ries Ingold, der hat vor 40 Jahren eine Airline gegründet, die eine echte Alternative ist, nämlich ein Kunstprojekt, Ingold Airlines. Da gibt es alles, was eine echte Fluggesellschaft so ausmacht und der kann schöne Geschichten erzählen über die Gründung. Und wenn er eine Ausstellung eröffnet, dann fliegt der Schweizer auch schon mal schick mit dem Hubschrauber ein, hat ein paar hübsche Stewardessen dabei. Aber tatsächlich, Ingold Airlines ist ein Künstlerkonzept, keine tatsächliche Fluglinie und demnach sagt Ries Ingold ideal in Corona-Zeiten.
Man spricht nicht gern laut und öffentlich darüber, aber die Corona-Krise hat uns Zuwachsraten in unglaublicher Höhe verschafft, weil es einfach seit Februar immer mehr Leute gibt, die auch ganz bewusst nicht fliegen, die eine Flugsubstitution brauchen. Und das ist ja seit Jahrzehnten unser Kerngeschäft. Viele Leute fliegen ja nicht, weil sie unbedingt von A nach B gelangen wollen, sondern weil sie zum Beispiel einfach dieses Gefühl im Bauch beim Start brauchen.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, hat denn Ingold Airlines auch Privatjets im Angebot?
Nee, so direkt nicht dieses Segment, erzählt der Konzeptkünstler Rees Ingold, wolle seine Airline nicht bespielen. Aber dennoch kommt man sehr auf seine Kosten, wenn man seine Fluggesellschaft wählt, verspricht er.
Die Luxusvariante überlegt sich im Prinzip jeder selber. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Wolke 7 braucht, um von irgendwohin anderswohin zu gelangen, dann gibt es natürlich nicht die Wolke 8, sondern es wird die Wolke 7.
Das ist ja doch irgendwie gut zu wissen, dass die Wolke 7 ganz ohne einen teuren Jet zu chartern ist.
Ja, das finde ich auch. Ein bisschen Wolke 7-Gefühl, ohne in den Flieger zu steigen, das könnte ich gerade auch ganz gut gebrauchen. Danke, Susanne Lurweg, für deine Recherchen.
Sehr gerne.
Der 2018 verstorbene französische Technikphilosoph Paul Virilio hat den Begriff rasender Stillstand geprägt als Endstadium einer Periode stetiger Beschleunigung, die anfängt bei der Industrialisierung und den neuen Fortbewegungsmitteln und bis hin zu den Übertragungstechniken reicht, die einen Raum und Zeit überwinden lassen, ohne dass man sich selbst bewegt. Das gleichnamige Buch von Virilio, das erschien schon 1992. Und die Frage ist, liefert es jetzt in der Corona-Krise, wo ja viele das Gefühl haben, irgendwie ausgebremst zu sein und nicht mehr dahin zu können, wo sie eigentlich hinwollen, liefert es da Antworten oder hat sich Virilio überlebt? Johanna Tirntal hat sich die Ideen des Philosophen nochmal genauer angeschaut.
Die Corona-Krise hat die allgegenwärtige Beschleunigung unseres Lebens in die Schranken gewiesen. Flugzeuge bleiben auf dem Boden. Wer kann, bleibt zu Hause. Das Einzige, was noch rast, sind Informationen. Wir stehen still und die Welt zieht in Form von Bildern vorbei. Ist das der rasende Stillstand? Ich habe den Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach gefragt, was Paul Virilio mit dem Begriff eigentlich gemeint hat.
Virilios Beobachtung ist, dass sehr viele Dinge immer schneller werden. Das ist als solches keine besonders neue Beobachtung. Das ist was, was schon seit der Romantik eigentlich immer wieder durch das europäische Denken geistert und was besonders mit der Einführung der Eisenbahn ein ganz großes Thema wurde. Wo die Eisenbahn einfach so viel schneller war als andere Verkehrsmittel und die auch von Anfang an herausgefordert hat, dass man über sie nicht nur technisch oder irgendwie als Verkehrsmittel nachgedacht hat, sondern auch ganz philosophisch.
Also es geht um Beschleunigung auch bei Virilio und alles bewegt sich sozusagen immer schneller. Aber wie passiert denn dann der Umschlag von dieser immer schnelleren Bewegung zu diesem rasenden Stillstand?
Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Punkte bei Virilio, dass man ab einer bestimmten Geschwindigkeit, glaube ich, nicht mehr wahrnehmen kann, dass man selbst derjenige ist, der sich bewegt. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist aber eine Verschränkung von Fortbewegung und aber dann auch der Geschwindigkeit, mit der Informationen angeliefert werden. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt bewegt sich alles so schnell für ihn, dass man selbst nur noch da sitzen kann und den Informationen zuschauen, die an einem vorbeirasen.
Ja, ja, also mich hat das total angesprochen, diese Analyse, die er macht, dass er sagt, alles wird immer schneller, aber diese Gleichzeitigkeit führt irgendwann dazu, dass wir nur noch eigentlich wie so Pflanzen zu Hause sitzen und so auf irgendwelche leuchtenden Bildschirme schauen. Ich habe mich auch gefragt beim Nachdenken über das Thema, ob ich das nicht schwierig finde, dass er immer so von der Technik und der Möglichkeit der Dinge her zu schreiben scheint und nicht zu sehr von der Frage aus, wer was warum macht, aus welchem Interesse, sondern dass sozusagen dieser technische Apparat alles zu bestimmen scheint.
Das ist ein Vorwurf, den er, glaube ich, öfter abbekommen hat und auch gar nicht ganz zu Unrecht, dass er aus einem immensen Technikdeterminismus spricht. Und da, glaube ich, hallen auch Begriffe oder Konzepte von Heidegger oder sogar Spengler vielleicht nach, dass die Technik einfach ein Selbstläufer geworden ist, dass das etwas ist, was unser ganz ursprüngliches Sein ergreift und komplett durchknetet und als ein Schlechteres wieder ausspuckt zu jedem Zeitpunkt.
Keine optimistische Vision also, die von Paul Virilio. Doch den Zustand des Stillstands, des Nichtrasens, der Kontemplation, so der Kulturwissenschaftler Andreas Gerlach, den gibt es einfach nicht mehr. Denn auch wenn wir ganz in Ruhe angeln gehen, haben wir immer unser E-Mail-Postfach oder den Twitter-Feed im Hinterkopf. Die Corona-Krise aber zeigt auch die Grenzen der Idee vom rasenden Stillstand als unausweichliches Schicksal der Menschheit. Sobald die Unbeweglichkeit vor dem Bildschirm erzwungen ist, merken wir, wie sehr die Welt uns fehlt und dass wir uns doch ganz gerne fortbewegen. Egal, ob langsam oder schnell.
Egal, ob langsam oder schnell, rasender Stillstand in Corona-Zeiten. Ja, und selbst wenn diese Zeit für einige bedeutet, dass sich das irre Geflecht aus Multitasking ein wenig entzerrt, längerfristig bringt das wohl nur etwas, wenn man es auch schafft, die einzelnen Tätigkeiten, die so sichtbar werden, dann so konzentriert auszuüben, dass kein Gefühl innerer Leere entsteht. Burnout, Tinnitus, Herzrasen, Chronic Fatigue Syndrome. Was passiert in unserem Körper, wenn er zum Shutdown ruft? Ist das der Stillstand nach dem Rasen, um beim Thema dieser Echtzeit zu bleiben? Wie gehen wir mit Erschöpfung um, die wir zu spät registrieren? Und wie können wir Anstrengungen wieder in geordnete Bahnen bringen? Darüber spreche ich jetzt mit Clemens Kirschbaum, Biopsychologe an der Technischen Universität Dresden. Guten Tag, Herr Kirschbaum.
Hallo, Frau Bigalke.
Uns interessiert ja an dieser Stelle der rasende Stillstand, die unerträgliche Last des Stillstands im Körper. Kann man Krankheiten wie Burnout, Tinnitus, Chronic Fatigue Syndrome überhaupt als so etwas wie einen Stillstand bezeichnen? So eine Art Shutdown des Körpers, nachdem ein Mensch jahrelang durch sein Leben gejagt ist? Oder ist das ein falscher Vergleich?
Ich glaube, das ist ein richtiger, zutreffender Vergleich, vor allen Dingen halt für das Burnout. Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen sehen wir ja, dass diese Patienten ja immer noch eigentlich im Saft stehen. Die möchten ja etwas erreichen, die würden ja gerne ihr Projekt noch zu Ende bringen. Aber der Körper sagt dann einfach, nein, das geht jetzt einfach nicht mehr. Du brauchst eine Pause, du musst dich jetzt zurücknehmen. Und von daher können wir vielleicht tatsächlich dieses Bild für das Burnout benutzen, wo dann tatsächlich halt der Körper mit dem Fuß auf der Bremse aber dann noch gleichzeitig im Leerlauf das Gaspedal getreten wird.
Also
ja, rasender Stillstand ist ein sehr schönes Bild dafür.
Also man kann sagen, das ist immer so ein Prozess, der immer mit dem Rasen beginnt und dann irgendwann zu einem rasenden Stillstand führt. Also man kann eigentlich nicht mehr, aber der Drang weiterzumachen, der ist immer noch da.
Genau. Man sagt ja auch nicht umsonst, man muss vorher gebrannt haben für etwas, um später einmal ausgebrannt sein zu können.
Und was macht denn der Körper da genau, wenn dieser Stillstand passiert?
Also was der Körper vorher macht, ist, er versucht halt diesen über viele, viele Wochen und Monate andauernden Mehrbedarf an Energie, an Aufmerksamkeit, an Kraft tatsächlich zu kompensieren, indem die Systeme hochgefahren werden. Dass Hormone vom Gehirn natürlich gesteuert an die Organe im Körper geschickt werden, um eine Funktionstüchtigkeit über lange Zeit auf einem höheren Niveau zu gewährleisten. Kennt jeder, Adrenalin ist da so eines der Stresshormone, das uns hilft, auf einem höheren Funktionsniveau zu arbeiten und zu existieren. Gleichzeitig muss es aber dann halt in der Balance bleiben. Es kommen andere Hormone ins Spiel, die versuchen jetzt diesen Wasserschaden zu vermeiden, der jetzt durch diese Brandreaktionen halt dann ausgelöst werden kann. Wenn diese Sprinkleranlage unseres Körpers, wenn ich dieses Bild mal benutzen darf, halt aktiviert wird. Da brauchen wir das Cortisol beispielsweise als ganz wichtiges zweites Stresshormon, um hier die Balance zwischen Gas geben und Bremsen im Körper zu betätigen. Dieses Zusammenspiel von verschiedenen stresssensitiven Systemen, die darauf spezialisiert sind, unsere Physiologie in eine mittel- und langfristige Gleichmäßigkeit, eine Homöostase zu halten, die wird halt gestört. Und wenn diese abbricht, dann kommt es halt zu diesem Stillstand, obwohl immer noch gerast werden will, der dann aber halt dann physiologisch nicht mehr getragen werden kann.
Welche Hormone spielen denn für diesen Stillstand eine Rolle? Also welche Hormone lösen den Stillstand aus?
Ich glaube keines. Wir kennen kein einziges Hormon, das den Stillstand auslöst. Ein Stillstand wird durch das Gehirn ausgelöst, wo dann wirklich komplexe Nervenzellnetzwerke einfach sagen, das geht jetzt nicht mehr so weiter, wenn wir uns nicht selbst zerstören wollen.
Das heißt, da sind die Ressourcen einfach irgendwie verbraucht, die gibt's nicht mehr?
Genau, da ist dann einfach der Tank leer, der Akku ist leer.
Und warum ist das so unerträglich? Ist das nur eine psychische Geschichte, also weil man eigentlich immer weiter will und nicht kann, oder ist das auch physisch unerträglich?
Sehen Sie, wir haben eigentlich diese Zweigestirntheit, diese Dichotomie zwischen Körper und Geist schon lange überwunden. Das eine bedingt das andere. Ja, wir wollen weiter arbeiten, wir wollen ja eine wichtige Person in dem gesamten sozialen Netzwerk, das uns wichtig ist, sein, sei es auf der Arbeit oder auch zu Hause im Freundeskreis. Und wenn wir dann merken, dass wir körperlich nicht mehr in der Lage sind, all die Aufgaben zu erfüllen, die wir erfüllen wollen und in der Vergangenheit auch ganz prima erfüllt haben, und darüber unsere Anerkennung, nicht nur, aber auch in Form von Lohn, Geld und an Ansehen erhalten haben, wenn wir das alles nicht mehr erbringen können, weil der Körper einfach nicht mehr diese Leistung erbringen kann, dann kommen wir in diese sehr, sehr missliche und auch mitunter psychisch sehr schmerzhafte Phase, die wir dann vielleicht als psychischen Lockdown empfinden.
Sie würden ja sagen, so klingt das so ein bisschen heraus, der Körper zwingt einen quasi in so einer Situation zur Umkehr. Kann man das denn überhaupt in jedem Fall immer noch leisten, umkehren?
Ja, ich kenne, glaube ich, ganz, ganz wenige Fälle, in denen diese Umkehr partout nicht möglich ist oder nicht möglich war. Wir müssen uns halt dann aber nur damit abfinden, dass wir möglicherweise nicht mehr in das alte Leben zurückkehren können. Wir müssen uns vielleicht, und vielleicht eine schöne Analogie zu dem, was im Moment um uns herum passiert, damit abfinden, dass wir uns im Leben auch neu orientieren müssen, um halt nicht dauerhaft krank zu werden. Wenn ich das nicht schaffe, wenn ich diesen Lebenswandel nicht schaffe, dann habe ich es wahrscheinlich auch mit einer länger andauernden Schwierigkeit psychischer und gesundheitlicher Art zu tun.
Wie unterscheidet sich denn so ein Burnout, also der rasende Stillstand des Körpers und der Psyche, von einer zum Beispiel berufsbedingten Depression?
Mitunter gar nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass viele von Burnout Betroffene in eine Depression tatsächlich halt sich hineinentwickeln. Wenn ein Burnout nicht adäquat und bei Zeiten behandelt wird und mit einer entsprechenden Veränderung des Lebenswandels halt beantwortet wird, dann ist es leider sehr häufig so, dass eine Depression am Ende des Tages auf mich wartet.
Der rasende Stillstand im Körper oder auch Burnout genannt, ist also therapierbar. Allerdings bedeutet das nicht, dass man zurückkehrt zum Rasen. Es bedeutet aber auch nicht, dass man in diesem Stillstand verharren muss. Über den Shutdown des Körpers als eben eine Form des rasenden Stillstands war das Clemens Kirschbaum, Biopsychologe an der Technischen Universität Dresden. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Rasender Stillstand. In der Welt der Schuhe passt dieses Bild wohl am besten zu High Heels. Schuhen also, in denen man sich so schlecht bewegen kann, dass sie einen eigentlich zum Stillstand verdammen. High Heels eignen sich definitiv nicht zum Rasen, sondern allenfalls für die sexy Kurzstrecke. Sie verändern den Gang, sie machen das Bein länger. Und weil auch deshalb viele Frauen nicht darauf verzichten wollen, hat sich unsere Autorin Katharina Kühn mal bei Experten umgehört, ob es unter den etlichen Varianten der Absatzschuhe nicht auch ein paar praktischere Varianten gibt.
Wer klackert, der klotzt, der schlurft nicht, der schreitet. Pumps zeigen, ich bin hier, schau mich an. Mehr noch, bewundere mich, beneide mich, nur übersieh mich nicht. Ein paar Zentimeter mehr am Schuh verändern die Erscheinung kolossal. Dabei waren Absätze zur Zeit ihrer Erfindung tatsächlich in erster Linie praktisch.
Die ersten Absatzschuhe waren im Mittelalter bereits bei den Reiterstiefeln, dass man nicht aus dem Bügel rutschen kann. Und dann gab es auch im Mittelalter die sogenannten Schuppinen oder Zoccoli. Das sind diese sehr, sehr hohen Schuhe, die in Venedig Mode waren, weil man auf diesen Schuhen praktisch durch die Lagunenstadt stelzen konnte, ohne sich sein Kleid zu beschmutzen.
Beschreibt Isabel Belting, Kuratorin der Ausstellung Ready to Go – Schuhe bewegen im Münchner Stadtmuseum, die ersten High Heels. Die wurden übrigens zunächst fast nur von Männern getragen.
Die Herren in der Renaissance haben dann sehr schnell gemerkt, dass das auch eine modische Geschichte ist, dass man sich darüber praktisch erheben kann und dass man sehr aufrecht und auch ein bisschen affektiert laufen kann. Vor allem auch die Könige haben sich gerne Absätze angezogen, um darin größer und imposanter zu wirken. Und in der Zeit waren auch die Herren oft mit Spazierstock unterwegs, weil sie eben doch auf diesen hohen Absätzen nicht wirklich sicher laufen konnten.
Dann folgten vorübergehend flachere Zeiten. Nach der Französischen Revolution hieß es Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da sollte sich niemand mit Absätzen über andere erheben. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Absatzschuh immer mehr zum Frauenschuh. Seither stöckeln Frauen, in Deutschland nur durch die Kriegszeit unterbrochen, durch die Welt. Langsamer als in flachen Schuhen, das ist klar. Und häufig auch mit zusammengekniffenen Zehen, brennenden Ballen, scheuernden Blasen. Pumps sind nichts für schwache Gemüter.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Deswegen gibt es auch schon die eine oder andere Idee, den Absatzschuh anders zu produzieren. Christoph Baum, Sohn eines Orthopäden, wollte einen bequemeren Pump schaffen. Den Absatzschuhen seiner Marke Maison Baum sieht man ihr verändertes Innenleben zunächst nicht an. Aber im Gegensatz zu anderen Absatzschuhen wird das Gewicht nicht so stark auf den Vorderfuß abgetragen, sondern mehr nach hinten verlagert, sagt der Schuhingenieur.
Das Ganze funktioniert so, dass wir im Fußbett an, ich sag mal, strategisch wichtigen Stellen unterhalb gewisser anatomischer Punkte Elemente eingebaut haben. Die wirken dort wie Stützkissen, kann man sich vorstellen. Und während der Fuß im normalen High Heel wie auf einer Rutsche steht und nach vorne rutscht, helfen diese Stützkissen im Maison Baum Fußbett dabei, den Fuß hinten zu halten. Er wird also wie durch diese Stützkissen auf eine polsternde Art und Weise hinten abgefedert.
Tatsächlich fühlen sich die Schuhe wie mit vielen Gelpads beklebt an. Die Ferse ist wie auf einem fast senkrechten Plateau. Danach erst geht der Fuß in den Sturzflug. An der Innenseite befindet sich längs ein Polster, ähnlich wie bei Gesundheitslatschen für Senkfüße. Auf den ersten Metern fühlen sich die Schuhe ungewohnt an. Ob sie länger tatsächlich das eine oder andere Wehwehchen verhindern, ließe sich erst nach ein paar Tanznächten ausmachen. Eine natürliche Fußhaltung ist das trotzdem nicht. Wäre nicht auch ein Leben ohne zweistellige Absatzhöhen möglich?
Nein, nee.
Nicht für Jack Woodhead. Ohne Absatzschuhe schon 1,90 Meter.
Für mich persönlich, nein. Ich bin ein, you know, 2 Meter Dominatrix-Style-Character. So natürlich, meine High Heels passt perfekt.
Wenn Jack Woodhead, gebürtig aus Manchester, seit Jahren als Chansonnier in Berlin, etwa im Berliner Wintergarten auftritt, dann muss es glitzern, strahlen. Und er muss groß, noch größer sein. Auf 15 Zentimetern stolziert er über die Bühne in schwarzen PVC-Stiefeln, die bis weit über die Knie reichen, oder in hellen, mit Strasssteinchen besetzten Pumps.
It's sexy. I like high heels. The image, the look. It's sehr schön. The way I walk is besser. It's like a cat. I feel strong, stark, sehr comfortable auch.
Wenn er privat tanzen geht, trägt Jack Woodhead allerdings auch lieber flache Schuhe. Ein bisschen leidet er also auch. Und es ist ja vielleicht ein Zeichen der Emanzipation, dass inzwischen auch wieder Männer bereitwillig unter High Heels leiden.
Dass gekonnte Läufer und Läuferinnen auf High Heels auch ganz schön schnell sein können, das können Sie hoffentlich dann im nächsten Jahr zum Beispiel auf dem Christopher Street Day in Madrid sehen, wo jedes Jahr etliche TeilnehmerInnen um die Wette rennen. Mindestabsatzgröße ist hier 10 cm und die Geschwindigkeit rasend. Und damit wäre der Stillstand auch in dieser Echtzeit überwunden. Unsere aktuelle Serie Bildbetrachtungen, die finden Sie in unserem Echtzeitserien-Podcast. Und da erfahren Sie zum Beispiel, warum der aktuelle Chefredakteur des Satiremagazins Titanic ein Foto von Robert Habeck in seinem Schlafzimmer hängen hat. Auf jeden Fall ein Tipp. Danke fürs Zuhören, sagt Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.